Hey, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Zeit läuft, denn das Handelsvertreter Heroes Camp am 21. und 22. November 2024 hier bei mir in Hamburg ist fast ausgebucht. Also wenn du dir noch einen der 25 Plätze sichern willst, dann bewirb dich jetzt unter www.handelsvertreter-heroes.de/camp und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Also die Projektgröße ist tatsächlich, geht durchaus in den siebenstelligen Bereich rein. Ja. Auch jetzt nicht nur ein oder zwei, sondern mehrfach mehr. Ja. Das sind natürlich Projekte, wo man wirklich am besten von Anfang an in der Planung, also wenn so ein Gebäude, wenn die Entscheidung getroffen wurde, dass so ein Gebäude gebaut wird, ja, dann sollte man möglichst schon ganz, ganz nah dran sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Magazin für ambitionierte Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich. Inspiration, praktische Tipps und ganz viel Vernetzung, das ist Handelsvertreter Heroes. Ja, und mein Name, wie immer, André Kewe. Und natürlich freue ich mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Und natürlich auch an dieser Stelle der kleine Hinweis, wenn du dieses Format, wenn du uns weiter unterstützen möchtest, ganz einfach abonniere uns doch auf der Plattform deiner Wahl, würdest du uns und mir einen riesen Gefallen damit tun. Ja, steigen wir gleich rein in die heutige Episode. Bei mir zu Gast ist Holger Reul, Gründer und Geschäftsführer der Industrievertretung Reul. Und Holger hat echt eine beeindruckende Karriere hingelegt. Mittlerweile vor fast 40 Jahren jetzt gestartet. Vom technischen Zeichner bis wirklich zu einem erfolgreichen Unternehmer. Seit 2005 führt er sein eigenes Unternehmen und ist spezialisiert auf die Themen so gewerbliche Küchenlüftung und Rauchschutztechnik, Brandschutz. Sprechen wir ganz viel darüber, super spannende Felder. Aber im Kern geht es in dieser Folge darum, um die Fragestellung, wie schaffe ich es eigentlich, Projektgeschäfte im Rahmen von siebenstelligen Größen irgendwie vertrieblich auch an Land zu ziehen, um es mal ganz simpel hier auszudrücken. Und da teilt Holger seine Erfahrungen, seine Strategien für so eine Projektgewinnung, für so eine Abwicklung. Da gibt er ganz wertvolle Einblicke, wie das eben so funktioniert und was auch seine Erfolgsgeheimnisse dabei sind. Und das fand ich total spannend, wie er da aufgestellt ist. Deswegen springen wir gleich rein. Schwerpunkt heute Projektgeschäft. Sehr komplexe Projekte, wie ihr gleich mitbekommen werdet. Handelsvertreter Heroes Talk heute mit Holger Reul. Los geht's. Lieber Holger, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Freut mich, dass du dabei bist. Sehr cool.
Ja, moin André, grüß dich. Hi.
Moin, moin, sagen wir hier in Hamburg, aber du bist nicht in Hamburg, du bist ein bisschen südlicher. Sag mal, wo steckst du, wo hältst du dich so auf?
Ich sitze in der Nähe, am Rand vom Taunus, hier nördlich von Frankfurt, zwischen Frankfurt und Gießen, in Butzbach. Kennen viele vielleicht von der Autobahn, gibt's eine schöne Abfahrt.
Okay.
Oder vom Gefängnis, aber hat auch eine wunderschöne Altstadt, eine der schönsten in Hessen. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal vorbeifährt, einfach mal runterfahren und mal anhalten.
Okay. Ich werde es beim nächsten Mal sicherlich machen. Ja. Wenn ich da bin, komme ich bei dir vorbei. Weil jetzt hast du dein schönes Mountainbike hast du hinten abgenommen, jetzt aus dem Hintergrund.
Ja.
Du bist Fahrradenthusiast, das die Leidenschaft teilen wir. Dann gehen wir so mal in den Taunus irgendwie zusammen.
Das würde mich freuen, ja.
Fände ich cool. Aber lass uns mal einsteigen. Wir schicken unseren Gästen immer im Vorfeld so ein Online-Formular, damit die noch ein paar Infos mal so uns mitgeben. Und da gibt's immer eine so eine Frage, welcher Hero, welcher Held oder wer hat dich irgendwie in der Vergangenheit so am meisten beeindruckt? Und da kommen immer ganz unterschiedliche Sachen. Da ist der Vater, da ist der Großvater, da ist irgendwie neu. Ich hatte mal jemanden, der ein Gedicht irgendwie vorgetragen hat. Und bei dir war es eine Person, die die irgendwie auch schon ein bisschen polarisiert, sagen wir es mal so.
Ja, genau.
Wer ist das?
Ja, ich habe den Uli Hoeneß angegeben, wenn ich auch jetzt einen Shitstorm gleich bekommen werde wahrscheinlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich ist es halt wirklich so eine absolute Identifikationsfigur und absolutes Vorbild. Ich habe ihn schon als Fußballer geliebt, obwohl ich auch noch ein kleiner Bub war, wo er aktiv war. Aber da habe ich ihn schon immer super gefunden. Und dann hat er ja das Schicksal gehabt, dass er mit 27 Sportinvalide geworden ist. Konnte nicht mehr weiterspielen, sonst wäre er wahrscheinlich einer der absolut größten Fußballer auch geworden. Und dann hat er umgeschwenkt und ist in das Management reingegangen und hat es geschafft, wirklich zum, würde ich sagen, erfolgreichsten und besten und angesehenten Fußballmanager weltweit zu werden. Und hat aus dem FC Bayern das gemacht, wo ich übrigens auch glühender Fan von bin.
Das habe ich mir fast gedacht. Ja,
also nicht gemacht, was der FC Bayern heute darstellt. Natürlich hat er auch ein paar, ein paar Schattenseiten in seiner Vita dann die letzten Jahre. Aber gut. Aber ich finde es immer noch besser. Er hat dafür gebüßt. Und vor allen Dingen, eins ist mir auch wichtig, mal zu sagen, ich kenne halt auch den Uli Hoeneß von der anderen Seite. Ich kenne Leute, die hatten einen Schicksalsschlag, einen Autounfall, im Rollstuhl gesessen und so weiter, auch Bayern-Fans, ja, und da hatte Uli Hoeneß sich wirklich persönlich eingesetzt und ist vorbeigekommen, hat Spendenaktionen ins Leben gerufen, hat Geld gespendet und so weiter. Deswegen für mich absolut Chapeau, absolutes Idol.
Sehr schön. Shitstorm wird da nicht kommen, ist ja durchaus auch alles nachvollziehbar. Ja, und die paar Jahre, die der jetzt da ein bisschen steuerlich wäre, kennt doch jeder als Unternehmer. So, von daher ein bisschen übers Ziel hinaus.
War ja nur das Finanzamt, sag ich mal. Das hat ja keinen Arm getroffen. Ne?
Ja, genau. Okay, aber kommen wir mal wirklich zu unserem Thema. Brauchen wir nicht über Uli Hoeneß weitersprechen. Holger Reul, sag doch mal ganz kurz, dass der Dirk Kräuter macht das immer so schön in seinem Podcast. Wie ist eigentlich dein Geschäftsmodell? Ganz kurz vielleicht in 2, 3 Sätzen, was sind deine Standbeine? Und dann gehen wir natürlich da gleich nochmal in die Tiefe drauf ein.
Ja, also ich habe ja eine Industrievertretung oder Handelsvertretung, wie man es auch nennen kann. Die beruht auf 3 Säulen. Beratung, Planung, Vertrieb und ich sag mal, wir machen halt wirklich hauptsächlich Beratung für Ingenieurbüros, für Sachverständige, für Bauherren, für Bauämter, alles Mögliche. Also alle Leute, die irgendwo ein Projekt planen, die beraten wir. Meistens sind es aber Ingenieurbüros. Dann machen wir Beratung. Das ist vielfältige Weise. Das kann von einem kleinen Lüftungsbauer sein, der keine Projektabteilung hat oder keine Kapazitäten hat mehr. Dann kommt er zu uns und fragt, ob wir ihn da beraten können, projektbezogen. Und wir machen halt auch noch, das ist eigentlich die Hauptschiene, Vertrieb. Also Vertrieb für 2 Vertriebspartner.
Okay, auf die kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu sprechen. Ja. Na, du sagtest jetzt gerade so Projekte und so. Projektgeschäft ist durchaus was Wichtiges, wo wir auch heute einen Schwerpunkt setzen wollen. Denn ich höre halt sehr häufig in meinen Gesprächen, klar, wir arbeiten in Projekten, wir machen hier Projekte, da Projekte, das kennt ja jeder. Aber in dem Maße, wie du und wie ihr damit unterwegs seid, das ist schon ein bisschen eine größere Kategorie. Und genau dort wollen wir hier auch so ein bisschen das Kernthema setzen. Aber bevor wir da reinstarten, sag doch mal ganz kurz, was waren so die wesentlichen Schritte so in deiner Karriere? Bist du auch schon ein bisschen länger mit dabei? Ja. Und wie war so der Werdegang?
Ja, ich habe also ziemlich genau vor 40 Jahren, also am 1. August 84 mal angefangen, eine Lehre zum technischen Zeichner zu beginnen.
Okay,
dann
cool.
Zeichner gemacht und danach erstmal ein Maschinenbautechniker, danach dann nochmal ein Studium gemacht, Energie- und Wärmetechnik, aber halt immer irgendwo angelehnt an den Bereich Luft- und Klimatechnik. Das ist halt absolut mein Baby oder da fühle ich mich halt wohl. Ist eine kleine Branche, wo man immer sagt, die Branche verliert keinen. Also wer einmal da drin ist, der bleibt in der Regel auch immer drin.
Stehe.
Und habe dann nach dem Studium als Projektleiter im Anlagenbau gearbeitet. Habe Projekte abgewickelt bei 2 Firmen, die gingen dann schon auch in ordentliche Größe. Also es war so direkt nach der Wende dann, der Aufschwung in Berlin, über alles gebaut worden, da haben wir viele Baustellen gehabt.
Okay.
Und so kam das dann. Mein Traum war immer irgendwie in den Vertrieb zu gehen, aber mir war immer wichtig, wenn ich in den Vertrieb gehe, dass ich halt auch wirklich weiß, von was ich spreche, dass ich einfach das entsprechende Know-how habe. Und das hat man in der Regel bei uns in der Branche am besten, wenn man aus der Abwicklung kommt, Projektabwicklung aus dem Anlagenbau, weil man dann halt weiß, wie die Uhren ticken, man weiß, was die Kunden auf der anderen Seite für Probleme haben. Und das war mir immer wichtig. Deswegen, und es hat mir unheimlich Spaß gemacht als Projektleiter. Aber eigentlich war mein Ziel immer irgendwo letztendlich dann irgendwann in den Vertrieb zu gehen.
Okay, und wie kam es dann? Dann wirst du also vom Projektleiter, da hat jemand gesagt, so der Holger, der ist fähig und oftmals ist es ja so, der kann ein bisschen reden. So, oftmals so die Eintrittsbarriere in den Vertrieb. Wie war es bei dir?
Ja, ich habe dann, nachdem ich, weiß gar nicht, 7, 8 Jahre Projektleiter war, hat dann ein ehemaliger Kollege, der eine Handelsvertretung hatte, mir ein Angebot gemacht, beziehungsweise ich bin dann zu ihm rüber gewechselt und hat auch super Spaß gemacht. Das war auch echt mega schön. Und dann hat sich das ergeben, nach, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre war ich da. Und dann ist halt immer mehr auch der Gedanke gereift oder haben wir auch beide, weil er auch das gut fand, dass ich die Idee hatte, dann vielleicht auch was selbstständig zu machen. Er wollte sich auch ein Stück weit verkleinern, die Handelsvertretung war relativ groß. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich das mal selber. Und dann habe ich dann halt die Firma aufgemacht, also eine Handelsvertretung gegründet und habe dann erstmal begonnen. Ja. Und das war dann 2005. Wo ich gerade frisch gebaut hatte, Haus hier, aber dann, sagen wir mal, war dann nochmal ein etwas schwierigerer Schritt zu sagen, okay, frisch gebaut, erstmal ein paar Schulden auf der Bank und jetzt mache ich mich selbstständig. Okay. Aber gut, ich hatte ja auch schon ein bisschen, sagen wir mal, einen Background, und ich hatte die Firmen, die wir auch da in der Handelsverlierung hatten, da habe ich 2 Stück von mitgenommen. Von daher war das schon okay.
Okay, sehr stark. Und also dann die Handelsvertretung, und dann gibt es aber noch ein zweites Standbein ja mit dabei. Also das ist ja einmal die Handelsvertretung, und dann bist du ja aber auch nochmal Gründer und Gesellschafter von einer zweiten Firma, die jetzt nicht mit 2-3 Personen aufgestellt ist, sondern ein bisschen größer. Ja. Du musst da doch mal mit. Worüber sprechen wir da?
Also wir hatten, ich sag mal, unsere Kernkompetenz, unser Kerngeschäft ist ja die Luft- und Klimatechnik, und ich war schon ganz früher auch schon in der Handelsvertretung, vorher waren wir stark im Bereich Entrauchungstechnik, also Entrauchung von großen Gebäuden, Kaufhäusern, Flughäfen, Krankenhäusern und so weiter. Also alles, was mit Brandschutz zu tun hat, Lufttechnik und Brandschutz. Und damals war die Brandkatastrophe am Düsseldorfer Flughafen, wo tragischerweise viele Menschen gestorben sind. Ich sage immer, einer, den haben sie gefunden, einen Meter weg von der rettenden Tür. Okay. Also der hätte noch einen Schritt machen müssen, dann wäre er praktisch gerettet gewesen. Aber das war halt so verraucht, dass er gestorben ist. Und dann sind ja auch die Gesetze extrem verschärft worden und so weiter. Und man ist dann weggegangen von dem typischen Thema Entrauchen, also sprich Rauch aus dem Gebäude raussaugen. Das ist so das, was man immer gemacht hat. Aber dann hat man gesagt, wir müssen sehen, dass im Brandfall die Leute aus dem Gebäude rauskommen, weil die Leute sterben ja in der Regel immer am Rauchgas. Also man verbrennt ja nicht, sondern sobald man halt Rauchgas einatmet, da reichen 4-5 Züge, ist man tot, hat man keine Chance mehr, ja. Weil das extrem toxisch ist. Und dann hat man gesagt, wir müssen sehen, dass wir die Rettungswege einfach rauchfrei halten. Und das geht natürlich nicht, indem ich absauge, weil dann sauge ich mir den Rauch in die Rettungswege rein, sondern ich muss aufblasen. Und das ist halt, sagen wir mal so grob umrissen, das Kerngeschäft gewesen. Das ist dann eine Technik entwickelt worden, wie man Rettungswege rauchfrei halten kann, indem man Luft reinbläst. Hört sich erstmal einfach an, ist relativ kompliziert. Und so ist das entstanden. Und dann haben wir für eine Firma, oder habe ich für eine Firma auch die Vertretung gehabt, die in dem Bereich, sagen wir mal, Pionier war, hat in Köln gesessen, und ist aber dann irgendwann, ich mache es jetzt mal kurz, wird uns so zu lang führen, irgendwann ist es dann mit der Firma auseinandergegangen, weil der Inhaber war auch schon relativ alt und so, und wir wussten alle nicht, wie es weitergeht. Dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt in alle Richtungen auseinander, die Leute vom Vertrieb, oder wollen wir was Eigenes machen? Ja, und dann haben wir uns auf einer Messe getroffen in Frankfurt, haben uns die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, hier, weißt du was, wer hat Lust? Wir machen was Eigenes. Wir haben so viel Know-how, wir haben lauter gute Leute im Vertrieb, wir haben ein gutes Netzwerk, wir versuchen das einfach mal. War natürlich erstmal schon ein Risiko, weil man halt ganz schön Geld in die Hand nehmen musste. Wenn man so eine Firma aufmachen will, braucht man ein Servicenetz, man braucht viele Fahrzeuge, man braucht Messequipment. Man braucht Gebäude, man braucht Flächen, wo man Schaltschränke prüfen kann und so weiter. Und das
ist schon asset-heavy. Also das jetzt nicht eine Handelsvertretung zu gründen, ist ein bisschen einfacher.
Richtig, genau.
Mit dem Auto und Computer.
Das war eine richtige Firmengründung. Ja. Und dann haben wir angefangen, 2013 haben wir die Sache begonnen. Da waren wir so am Anfang, vielleicht 15 Leute, würde ich mal sagen, so grob mit Vertrieb schon. Und mittlerweile sind wir ohne Vertrieb 55 und mit Vertrieb, würde ich mal sagen, so an die 70, wobei wir noch mehr werden könnten, wenn wir welche finden würden. Das ist halt momentan, auch wir haben das Problem, dass wir momentan leider keine Fachkräfte finden.
Okay.
Das ist halt das Problem, ja.
Okay, Leute, Handelsvertreter Heroes hören, aber ihr hört es ja jetzt oder schaut es, aber
gerne. Den
Holger,
jeder
wenn ihr Bock
bewerben,
habt.
Ja, gerne.
Aber jetzt sagen wir also eine Company, aber jetzt sprechen wir mal wirklich darüber, was ihr macht, denn das hat mich also wirklich beeindruckt, als wir unseren Vorgespräch hatten, und da hast du mir von diesem Projekt und sowas mal erzählt, weil wir sprechen halt über ein bisschen größere Gebäude und so, die ihr so ausstattet.
Ja,
ein bisschen mal jetzt ins Nähkästchen.
Money also, time. Ich sag mal so, wie gesagt, wir halten in Gebäuden die Rettungswege rauffrei. Ich sage immer, wir sorgen dafür, dass im Brandfall die Leute aus einem Gebäude flüchten können und die Feuerwehr in das Gebäude rein kann und einen Löschangriff starten kann. Dafür ist es halt wichtig, dass einfach die Zugänge, also einmal die Wege nach außen, die Fluchtwege rauffrei sind und die Zugänge ins Gebäude rein, in der Regel sind das Feuerwehraufzüge, dass die auch rauffrei sind. Und das sind halt meistens Hochhäuser, weil dann gelten auch andere Vorschriften, andere Richtlinien, die sogenannten Hochhausrichtlinien. Die sind nochmal deutlich strenger wie bei normalen Gebäuden. Und deswegen machen wir halt sehr viel Großprojekte, also sprich hier so die Türme in Frankfurt, die man von der Skyline kennt, wenn man vielleicht mal Richtung Frankfurter Flughafen fährt oder so. Oder auch in anderen Metropolen, auch in Hamburg, den Elbtower zum Beispiel.
Wollte ich sagen, da gibt's ja gerade was ein bisschen auf Eis liegt.
Ja, den haben wir auch im Auftrag sogar schon gehabt, aber müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber auch andere Türme, auch in München, Flughafen oder in Düsseldorfer Gegend, Bonn, da überall. Also ich sag mal, in Deutschland sehr viele Hochhäuser, die wir ausgerüstet haben. Und in der Dachregion sind wir hauptsächlich unterwegs, also Schweiz und Österreich noch. Und in Luxemburg mittlerweile auch, teilweise so in die Benelux-Länder rein. Also es ist sehr spannend, es sind sehr große Projekte. Man muss natürlich dann auch entsprechend Manpower vorhalten. Das ist halt immer das Problem. Man muss halt gucken, dass man die Projekte, wenn man so solche Sachen annimmt, muss man die auch irgendwie handeln können. Ist halt nicht so einfach. Deswegen brauchen wir ja Leute, deswegen suchen wir ja Leute, weil wir natürlich auch für die Anlagen, die wir gebaut haben, in der Regel nachher
Ihr seid ja in der Gewährleistung oder irgendwie sowas.
Vor allen Dingen die Anlagen, das ist ja auch das schreibt der Gesetzgeber vor. Die Anlagen müssen jedes Jahr gewartet werden. Das ist ein Riesenaufwand. Das ist nicht so, dass man da einfach mal hingeht und guckt, ja, alles schön, sondern es werden alle Komponenten angesteuert, werden Probe laufen gelassen, es werden Messungen gemacht, ob die Geschwindigkeiten eingehalten werden, die Luftgeschwindigkeiten, die vorgeschrieben sind oder solche Dinge mehr. Okay. Also von daher ist es schon sehr komplex, das Thema.
Okay, verstehe. Und vielleicht letzter Punkt nochmal dazu, bevor wir wirklich aufs Projekt und auf den vertrieblichen Aspekt einkommen. Also wenn ihr das macht, ihr habt auch, weil ich bin ja ein bisschen digital, irgendwie eine Affinität, finde ich immer ganz cool. Ihr habt ja auch eine eigene Software irgendwie entwickelt, weil du hast gesagt, ihr pumpt da irgendwie Luft rein und dann muss die Tür drauf reagieren. Da gibt's so Sensoren. Also genau. Was habt ihr da entwickelt? Was macht ihr da?
Also so, diese Anlagen bestehen aus Ventilatoren logischerweise, wie jede Lüftungsanlage, aber das ist eigentlich das Bauteil, wo am wenigsten Know-how drin steckt. Die Kernkompetenz bei dieser Technik, bei diesen sogenannten RDA, also Rauchdruckanlagen oder Rauchschutzdruckanlagen, ist die Steuerung und Regelung, ja. Und man kann die besten Komponenten verbauen, wenn die Steuerung nicht funktioniert und die Anlage miteinander kommunizieren kann, die einzelnen Bauteile, funktioniert es nicht. Das Problem ist halt, man muss bei so einer Anlage wirklich Kriterien einhalten, die der Gesetzgeber vorschreibt, die in den Richtlinien drinstehen. Das sind zum Beispiel Luftgeschwindigkeiten, wenn eine Tür geöffnet wird, so eine Nutzungseinheit, dann müssen bestimmte Geschwindigkeiten gegeben sein, mit der der Rauch zurückgedrängt wird in die Nutzungseinheit. Man geht immer davon aus, ein Fluchtweg, ein Treppenhaus zum Beispiel, ist brandlastfrei, da brennt es nicht drin. Man sieht auch normalerweise, wenn es immer
eine Deko oder irgendwie so.
Gar nichts, da steht nichts drin, ist immer total leer. Und das heißt, wenn die Leute aus einer Nutzungseinheit in den Treppenraum reinflüchten, machen sie die Tür auf und dann kommt ihnen natürlich dieser Luftstoß entgegen von der Anlage. Der darf nur so stark sein, dass auch ein kleines Kind oder eine alte Frau die Tür noch aufkriegen kann. Deswegen müssen wir das Druck regeln. Also es müssen entsprechende Drücke nur an der Tür herrschen, dass auch ein kleines Kind die Tür aufkriegt. Und das Ganze, wenn man sich das vorstellt, jetzt in einem Gebäude, was 200 Meter hoch ist und 60 Stockwerke hat, dann ist es natürlich schon schwierig. Man weiß ja nicht, in welcher Etage es brennt. Und dann hat man auch das Problem mit Sommer-Winterfall. Also die Thermik ist eine andere im Gebäude.
Wind ist anders natürlich in 200 Meter höher als in 10 Meter.
Da werden dann halt Referenzdrücke nach außen gemessen. Bei einem Hochhaus in der Regel dann alle paar Geschosse werden von allen Seiten her, also allen Himmelsrichtungen, die Drücke gemessen. Die werden dann verglichen mit dem Druck im Treppenhaus. Und dann regelt die Anlage alles nach. Und daher steckt halt extrem viel Know-how drin. Und da ist eine Software für erforderlich. Ich habe es dir ja gesagt, also ich bin da auch kein Fachmann drin. Dafür haben wir Programmierer, die das machen. Und das ist auch eine eigene Software, die wir selbst entwickelt haben.
Gibt's also nicht so auf dem Markt.
Ist wirklich schon gigantisch. Und wenn man auch so sieht, ich habe dir ja gesagt, in so einer Anlage, was da an Schaltschränken und an Steuerungstechnik drinsteckt, das ist absolut gigantisch, ja.
Wahnsinn.
Das ist schon toll. Und wir bauen wirklich bei uns in der Firma die Schaltschränke selber. Also wir kaufen zwar die Gehäuse zu, hier vom Weltmarktführer, wo jeder kauft, Firma Rittal. Aber die eigentliche Technik, die verbauen wir komplett selber. Die Software wird aufgespielt. Und was ich auch immer wieder bemerkenswert finde, wir machen für jedes Bauvorhaben, bauen wir einmal die Anlage komplett auf, bevor sie ausgeliefert wird. Also das können 50 Schaltschränke sein. Die werden alle miteinander vernetzt und werden alle Probe laufen lassen. Weil das Problem ist, wenn du ein Hochhaus ausrüstest und das nicht machst und du stehst nachher da und es funktioniert nicht, da den Fehler zu finden, ist extrem schwierig. Also wir müssen wirklich sicher sein, wenn wir die Anlage ausliefern, dass zumindest die Steuerung und die Schaltschränke absolut fehlerfrei laufen, dass keine Vertratungsfehler vorliegen und so weiter. Es gibt dann immer noch genug Probleme vor Ort, die man noch
die in kommen dann schon
muss.
Noch.
Ja. Aber das muss man dann halt ausschließen können, sag ich mal.
Okay. Wahnsinn. Eine Anmerkung dabei, weil natürlich habe ich das auch gefragt, wenn man über Brandschutz und alles spricht und große Projekte in Deutschland, so diesen kleinen Flughafen in unserer Hauptstadt, da hattet ihr aber nichts mit zu tun.
Nein. Nein, ich glaube, da war auch weniger das Problem, die Rauchschutzdruckanlagen, die es da auch gibt. Da war wirklich das Entrauchungsthema. Das sind also teilweise Kabel verlegt worden, die hätten eine Elektroschutzanforderung gehabt, eine Brandschutzanforderung. Das sind dann halt einfach normale Kabel verlegt worden. Da hat irgendjemand die Hand aufgehalten. Das Ganze möglichst noch unter der Bodenplatte, so dass man es halt auch nicht mehr korrigieren konnte.
Okay. Ja.
Aber ich sage immer, das ist halt, wenn die Politiker sich anmaßen, sie können Baustellen abwickeln oder könnten Bauleitungen machen, ja.
Okay.
Das konnte eigentlich nur schiefgehen, ja. Da waren halt die Berliner Politiker, waren da halt maßgeblich federführend, dass das so in die Binsen gegangen ist, ja. Ist natürlich für Deutschland und für die Ingenieure in Deutschland, sage ich mal, immer wieder traurig, dass sowas passieren musste, ja. Und wir haben uns da nicht mit Ruhm bekleckert, aber dennoch glaube ich schon, dass wir, was die Anlagen angeht, schon die Benchmarks sind. Wir setzen schon die höchsten Standards.
Okay, ja, das glaube ich.
Also da muss man auch ein Stück weit mal wieder was was Gutes sagen über die deutsche Ingenieurskunst, über den Anlagenbau.
Okay, cool. So, jetzt aber ist ja die Thematik auch, weil wir haben ja hier durchaus einen Vertriebsfokus. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn wir über Projekte reden, das sind keine kleinen Geschichten. Ich tippe jetzt mal, so ein Projekt liegt irgendwo in einem siebenstelligen Bereich. Irgendwo, wenn wir was sagen, ihr rüstet so einen Elbtower irgendwie aus.
Ja.
Wie holt man wie zieht man so ein Projekt in ein Land? Wie kriege ich so einen Deal? Wie ist das Vorgehen? Wann geht das los? Mit wem spricht man? Wie läuft das ab?
Also die Projektgröße ist tatsächlich, geht durchaus in den siebenstelligen Bereich rein.
Ja.
Auch jetzt nicht nur ein oder zwei, sondern mehr. Ja. Kommt immer drauf an. Das sind natürlich Projekte, wo man wirklich am besten von Anfang an in der Planung, also wenn so ein Gebäude, wenn die Entscheidung getroffen wurde, dass so ein Gebäude gebaut wird, ja, dann sollte man möglichst schon ganz, ganz nah dran sein, wenn man die Info kriegt, dass man dann rauskriegt, wer ist das Ingenieurbüro, wer macht die TGA, also technische Gebäudeausrüstung, die Planung dafür, wer sind die Brandschutzsachverständigen, wer macht ein Brandschutzkonzept, wer steuert das ganze Ding, wer hat den Hut auf, sag ich mal, ja. Das, wenn man das weiß, und dann haben wir natürlich auch unser Netzwerk, dadurch, dass wir schon so lange in der Branche sind, dafür hat man ja einen Vertrieb, dafür hat man Handelsvertreter, die draußen gut aufgestellt sind, die halt entsprechend am Markt immer die Ohren offen halten und halt sowas mitkriegen, wenn Projekte anstehen. Und dann lässt man, wenn man gut vernetzt ist, kommt man dann da irgendwie rein, ja. Und dann ist es aber schon in der Regel auch so, dass man nicht der Einzige ist, weil es gibt ja immer mehr.
Es gibt Ausschreibungen wahrscheinlich, ne?
Die kommt erst später.
Ah,
die Ausschreibung,
okay.
die kommt erst deutlich später. Man muss versuchen, wirklich schon am Anfang mit in so ein Projekt reinzukommen, dann kann man auch mitwirken an der ganzen Planung, weil es ist ja so, die planenden Ingenieurbüros, die, sagen wir mal, beauftragt werden vom Bauherrn, sowas zu planen, die haben nicht das Know-how, so eine Anlage zu planen.
Verstehe.
Die sagen zwar, wir machen das, wir können das, aber im Endeffekt holen die sich ihre Partner rein, die entsprechend sie beraten. Das sind wir bei dem Thema von vorhin, Beratung. Diese beraten und dann entsprechend Anlagenkonzepte mit ihnen gemeinsam, sage ich jetzt mal, entwickeln. Und dann wird diese Ausschreibung, die dann irgendwann auf den Markt kommt, die entsteht dann praktisch. Ja. Dann wird dann ein Leistungsverzeichnis erstellt, entsprechend eine Anlagenbeschreibung und so weiter. Und dann kommt irgendwann die Ausschreibung auf den Markt, da bieten dann in der Regel halt mehrere Firmen drauf an. Und dann muss man halt schauen, dass man möglichst da reinkommt, dass man möglichst das günstigste oder beste Angebot abgibt, dass der Bauherr oder der Investor sich dann für einen selbst entscheidet. Ja.
Okay.
Das ist, sagen wir mal, wenn man in einem Markt ist, wo sehr viel Wettbewerb ist, ist es schwieriger wie in der Nische, wo man, sagen wir mal, nicht ganz so viel Wettbewerb hat. Ja,
ja,
also
ja.
Es ist nicht mehr so, wie es am Anfang war, wo wir anfingen. Ich will nicht sagen, dass wir uns da die Aufträge oder die Projekte aussuchen konnten. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wir haben natürlich schon deutlich mehr Wettbewerb bekommen, weil man halt, weil halt auch immer mehr Gebäude, es gibt ja kaum noch ein öffentliches Gebäude, wo keine Rauchschutzdruckanlage drin ist. Weil es gibt ganz klar immer die Vorgabe, man muss zwei Rettungswege haben, zwei sichere Rettungswege. Und wenn man die Möglichkeit nicht hat, einen zweiten sicheren Rettungsweg zu gewährleisten, muss man ein sogenanntes Sicherheitstreppenhaus haben. Und ein Sicherheitstreppenhaus bedeutet, das Treppenhaus ist sicher, auch wenn es brennt, können die Leute raus. Und das macht man in der Regel dann mit einer Rauchschutzdruckanlage, weil die Alternative dazu wäre, eine Edelstahltreppe an der Fassade hochzumachen, was man manchmal sieht, wo die Leute dann an der Fassade hoch und runter flüchten können, aber das macht bei einem Elbtower wenig Sinn, ja.
Wer weiß, ob da irgendwie kostenseitig ein bisschen was reduziert werden muss, ja. Und vielleicht geht man einen anderen Weg. Hoffe ich jetzt nicht für euch. Aber okay, dann sprechen wir natürlich, also super hohe Komplexität dabei. Wie ist denn so ein Verkaufszyklus? Das kann sich halt mal sicherlich über, also ein paar Monate, auch sicherlich mal so 1, 2, 3 Jahre ziehen, oder?
Ja. Also oft ist es so bei den großen Projekten, also wir haben jetzt Projekte, die wir momentan, die jetzt in die heiße Phase kommen, habe ich gerade vorhin, wo ich mal so die Projekte wieder durchgeguckt habe und wo man wieder mal verfolgen muss und so weiter, sind teilweise Projekte aus 17, 18, die wir angefangen haben. Jetzt haben wir 24, also 5, 6 Jahre laufen so große Projekte. Manchmal ist es dann auch so, dass ich schon fast, wie jetzt der Elbtower, die war eigentlich schon spruchreif, dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes, dann ist das wieder, liegt das wieder mal auf Eis, 1 Jahr, 2 Jahre. Also es ist schon wirklich, man muss da einen langen Atem haben. Das ist wirklich so. Das sind also keine Sachen, in der Regel gibt es auch ab und zu mal, dass jemand kommt und sagt hier, das weiß ich, jetzt hat das Amt gefordert, wir brauchen hier ein Sicherheitstreppenhaus und das ist dann eine einfache Anlage. Da kann es auch mal passieren, dass man innerhalb von ein paar Monaten sowas realisiert. Aber allein schon von den Lieferzeiten her, wir haben ja momentan Lieferzeiten, die liegen ja schon bei mindestens 6 Monaten. Ja. Deswegen kann man sowas gar nicht kurzfristig realisieren.
Ja, wie ist aktuell, weil immer wenn ich mit Menschen jetzt spreche, die der Baubranche halbwegs nah sind, fallen die Mundwinkel immer ein bisschen nach unten, so will ich es mal sagen. Wie ist da die Stimmung gerade bei euch?
Also wir sind zum Glück ja nicht in dem Bereich Einfamilienhäuser oder Wohnungsbau. Ja, also zum Glück muss ich sagen, habe ich das nicht gemacht. Ich hatte die letzten Jahre, wo es geboomt ist, wo die Zinsen so niedrig waren, Angebote, Vertretungen anzunehmen für Wohnungsbau, für kontrollierte Wohnraumlüftung. Die haben sich da dermaßen eine goldene Nase verdient, weil überall sind diese Wohnkomplexe entstanden, ob das jetzt Studentenwohnheime waren und so weiter. Und da gibt es ja auch durch die Energieeinspargesetze, also durch die NF, gibt es Vorschriften, dass man eine kontrollierte Wohnraumlüftung einbauen muss und so weiter. Und da sind natürlich wahnsinnige Projekte gelaufen mit großen Sachen, aber ich hatte da nie großes Interesse dran, weil mein Baby war immer der Bereich Küche, wo wir später vielleicht noch drauf kommen. Und der Bereich hier Entrauchung oder Druckbelüftung, das sind meine Sachen, wo ich mich drauf spezialisiert habe. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von der Krise weder wegen bei Corona war 0,0 Einbruch. Im Gegenteil, ich traue mich das manchmal gar nicht zu sagen. Da, wo es am schlimmsten war, ich glaube, 22 war das, glaube ich, wo man wirklich abends die Nachricht geguckt hat und man wirklich mitgelitten hat mit Leuten aus dem Dienstleistungsbereich, die zumachen mussten oder auch Gastronomie und so weiter, hatten wir unsere besten Jahre, also absolut bestes Jahr vom Umsatz her und so weiter. Und von daher muss ich auch sagen, jetzt, klar, merken wir das auch, dass durch die steigenden Zinsen, Projektsteuerer, das sind ja, sagen wir mal, meistens die ganz großen Projekte hier planen, die haben auch zu kämpfen. Da sind auch einige mittlerweile Insolvenz gegangen. Aber es wird immer noch viel gebaut, gerade im Hochhausbereich. Wenn ich jetzt sehe, Frankfurt plant immer noch 14 weitere Tower. Ja, man fragt sich manchmal, für was?
Wo, für was? Und
Ja, weil wir haben ja schon auch eine Leerstandsrate mittlerweile auch in Frankfurt. Und ich meine, ich finde es faszinierend. Ich bin gerne in Frankfurt, wenn ich mir die Skyline angucke. Das hat so ein bisschen was von Little New York, sage ich immer. Ja,
stimmt. Das ist die einzige Stadt in Deutschland.
Und es ist unheimlich spannend, auch an so Projekten mitmachen zu dürfen und mitzuentwickeln. Und wenn man dann vor Ort ist und steht mal oben auf dem Dach und guckt mal rundherum, ist mega, mega schön. Ich hoffe, dass es noch weitergeht. Und wir haben also keinen Einbruch in dem Sinn, das kann ich jetzt nicht sagen, nein.
Sehr schön, aber rein ist es ja so, Projektgeschäft, lange Sales-Zyklen in Verbindung jetzt mit dem klassischen Geschäftsmodell eines Handelsvertreters, schwierig. In der Regel, weil es dauert ja irgendwie länger, heißt also, die Pipeline muss ja immer kontinuierlich gefüllt sein, oder?
Ja, natürlich. Also man kann jetzt nicht, wenn man irgendwo ein Projekt kriegt, wo man dann reinkommt, denken, okay, super, jetzt habe ich ein großes Projekt an Land gezogen, jetzt mache ich erstmal Urlaub. Das funktioniert leider nicht. Nein, ich sag mal so, es ist ja so, wir machen ja ständig Akquise oder eigentlich machen wir in dem Fall gar nicht so arg viel Akquise. Wir haben das Netzwerk und man kriegt ständig Projektinformationen. Da ist ein Projekt abgeschlossen oder man ist noch an einem Projekt dran, ist bei einer Baubesprechung, dann sagt schon der Projektsteurer, hier du, ich habe da was Neues, können wir uns da mal zusammenhocken. Und so geht das immer weiter. Und natürlich haben wir permanent Sachen in der Pipeline. Wenn ich jetzt schaue, wie viele Projekte ich habe, allein im RDA-Bereich, wir hatten letzte Woche Gesellschafterversammlung, da haben wir mal geguckt, wie viele Aufträge wir im Auftrag haben. Wir haben momentan, ich sage jetzt mal eine Zahl, so 75 Projekte, die wir abwickeln, momentan. Okay.
Also die in der Abwicklung gerade sind.
In der Abwicklung sind, die Auftrag sind und ja. die abgewickelt werden, teilweise aber schon lange drin sind und haben aber mehrere hundert in der Verfolgung, wo wir auch geplant haben und so weiter, die hoffentlich alle irgendwann mal kommen. Natürlich kriegen wir die nicht alle, ganz klar, aber dann
sieht
man
mal, wie groß das Potenzial
ist und wie groß doch die Anzahl der Projekte ist. Natürlich sind nicht alles nur so Riesenklopper, es sind auch mal nur 50.000 Euro Projekte dabei, sage ich mal, aber es ist meistens schon sechsstellig.
Okay, spannend. Und dann neben den Towern und sowas, da hast du eben mal gesagt, so Küchenbereich, das ist auch eine wunderschöne Geschichte, weil schon ein bisschen so High-End-Küchenbereich. Oder wie stelle ich mir das vor? Was macht ihr da?
Also ich sag mal, das ist ein Vertriebspartner, den ich habe. Der sitzt in der Nähe von Stuttgart, die Firma Reven. Und wir machen, sagen wir mal, unser Hauptaugenmerk liegt auf der Abluftreinigung und das sind zwei Sparten. Es gibt einmal die gewerbliche Küchenlüftung und Lebensmittelindustrie. Ja. Das ist der Bereich, den ich mache. Also wirklich gewerbliche Küchen, also keine, was weiß ich, Privatküchen. Also wir sind jetzt wir machen jetzt nicht irgendwie eine Möbelhauskonkurrenz für jemanden, der sich eine Villa baut und will eine High-End-Küche haben.
Das nicht mal, wenn die Villa sehr groß ist?
Ja, doch, haben wir auch schon gemacht.
Ach so, ja,
stimmt schon. Aber ich sag mal so, wir machen halt schon gewerbliche Küchen und das ist oftmals auch dann vom Design her nicht unbedingt das, was jetzt jemand in seine Villa haben will. Ja. Kann man zwar auch schön machen, also wir machen ja auch sehr viel Sachen für Showcooking, das kommt immer mehr, Frontcooking, Lokale, wo die Leute dann einfach den Leuten beim Kochen zugucken oder sogar einen Tisch in der Küche haben, dieser sogenannte Chef's Table oder so irgendwas. Ja. Und dann muss man natürlich auch schon sehen, dass man die Küchenlüftung ein bisschen schön designt, dass das gut aussieht, da haben wir also auch schon viele Beispiele für. Aber wir machen hauptsächlich gewerbliche Küchenlüftung, das spricht Restaurants, Krankenhäuser, große Kantinen. Küchen in was weiß ich, Altenpflegeheimen und so weiter, Flughäfen wieder. Ja. Das sind so die Hauptthemen. Und Lebensmittelindustrie, halt auch wirklich dann die Firmen, die man so kennt, Maggi, Dr. Oetker, was weiß ich, von der Pizzafertigung zu Suppen, wo Suppen gemacht werden oder Backstraßen für, was weiß ich, alles wo gekocht wird, wo frittiert wird, wo viel Öl und Fett verdampft, wo einfach die Luft sauber gemacht werden muss, sage ich jetzt mal ganz banal, ganz plump, also Abluftreinigung. Ja. Das ist das Thema. Und der zweite Bereich, den die Firma Reven noch macht, ist Abluftreinigung im Bereich Ölnebel, Maschinenbau, also im industriellen Bereich. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Bearbeitungsmaschine hast, eine Fräsmaschine oder eine Drehmaschine, da wird ja in der Regel, oder nicht in der Regel, wird immer das Werkzeug gekühlt, weil das wird ja sonst unheimlich heiß werden. Da wird dann so eine Ölemulsion draufgesprüht, die dann verdampft in der Regel, weil er so heiß ist und das muss ja irgendwo hin. Ansonsten atmen das die Leute ja alle ein. Ja. Und das heißt, wir holen dann praktisch dieses Öl wieder aus dem Abluftstrom raus und sorgen dafür, dass man das Öl wiederverwenden kann, was ja teuer ist, diese Ölkühlemulsion, und sorgen dafür, dass die Luftqualität in den Räumen sehr gut ist.
Okay, also man merkt, du hast ein sehr tiefes technisches Verständnis, jetzt gut nach 40 Jahren auch in der Branche. Das ist definitiv, also da ins Detail zu gehen, fällt dir nicht schwer. Lass uns mal ein bisschen switchen. Die Perspektive der Holger wirklich als Unternehmer und jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten als Unternehmer. Was reizt dich, was motiviert dich eigentlich auch immer noch nach 40 Jahren da täglich in diesen Bereich reinzugehen? Was ist es eigentlich, was dich antreibt?
Ja, was treibt mich an? Also mir macht der Job unheimlich viel Spaß. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wie ich vorhin gesagt habe, die beiden Dinge, die ich mache, bin ich auch total glücklich drüber, dass ich das so machen kann, dass ich jetzt nicht irgendwo Produkte vertreiben muss, wie manche andere Kollegen, die auch schon hier im Podcast waren, wo ich dann manchmal denke, oh Mann, das ist doch eigentlich gut. Den macht bestimmt auch Spaß. Das muss ja Spaß machen, sonst sonst hat man ja auch keinen Erfolg. Aber nein, mir macht es wirklich unheimlich Spaß und ich glaube, das merken auch die Leute oder meine Partner, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich das, denke ich, auch ganz erfolgreich mache. Das kannst du aber nur haben, wenn du wirklich dafür lebst. Ja? Wenn du einfach Bock darauf hast und dir das auch nichts ausmacht, das Wochenende mal durchzuarbeiten oder was bei sich bei einer Inbetriebnahme eine Nachtschicht einzulegen. Ja. Das gehört einfach dazu. Ja? Du musst also wirklich, das merken die Leute auch. Ja? Wenn ich irgendwo hinkomme und mache eine Inhouse-Schulung beim großen Ingenieurbüro oder beim Architekturbüro und du berätst die Leute, machst da irgendwie einen PowerPoint-Vortrag. Die Leute merken, ob du das aus Überzeugung machst oder ob du das einfach Weil du halt Angestellter bist im Vertrieb und jetzt da eine Schulung halten musst, das merken die Leute. Das merken die ganz, ganz, ganz stark. Und ich glaube, das treibt dich halt an. Natürlich macht es auch Spaß, Erfolg zu haben und Geld zu verdienen. Das ist auch kein Thema, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist auch eine Motivation, die man hat. Aber ja, letztendlich ist es wirklich die Freude an dem Job, an den Menschen, die man kennenlernt. Gerade im Bereich der Küchenlüfter, muss ich sagen, ist es
ja, noch das glaube ich, ja. Ja,
klar. Weil wir haben schon häufig auch in Küchen waren wir, wo sonst nie einer hinkommen würde, in Sterne-Restaurants. Wir haben schon viele Promi-Köche, Fernsehköche.
TV-Köche, ja, okay. Ja.
Und immer wieder schön, gerade wenn man auch selbst das Hobby hat zu kochen, also meine Frau und ich, wir kochen beide auch sehr gern. Und dann macht es umso mehr Spaß, wenn man dann in so einer Küche ist. Vor allen Dingen das Schöne ist, oftmals kommen wir irgendwo hin und du kriegst dann ein Problem dargestellt. Dann heißt hier die Küche, wir haben hier die und die Küche, schaut es euch mal an, wir sind nicht zufrieden mit der Küchenlüftung. Wenn wir rausgehen abends, wir stinken alle nach Essen und so weiter. Was kann man hier machen? Und dann guckst du dir das an und dann machst du die Gedanken und dann erarbeitest du ein Konzept, eine Lösung und meistens wird es ja dann auch umgesetzt und umgebaut. Das heißt, es wird in der Regel alles rausgerissen, alles neu gemacht. Und wenn du dann hinkommst und siehst, dass es funktioniert, dass die Leute happy sind und zufrieden sind und sagen, hier, Mensch, das macht so, das hat so einen Spaß, wir stinken nicht mehr nach Essen, wir müssen nicht mehr den Dampf einatmen. Und du weißt, eigentlich hast du das konzipiert selber. Ja. Das macht halt Spaß, weißt du.
Ein riesen Mehrwert. Und natürlich, du machst 3-4 Begehungen natürlich in der Zeit und da muss man ja auch was essen, du musst es ja testen, alles. Also das hat ja auch was Positives. Genau. Und wenn du deine Frau dann auch noch mitnehmen kannst, vielleicht ist man dann, ja, wenn ihr in Hamburg oder Berlin mal unterwegs seid, bei so ein paar Leuten. Ja. Sehr schön. Deine Frau ist ja auch irgendwie mit im Business. Genau. Und hat da keine unwichtige Rolle, die ich sehr interessant finde. Ja. Sag mal ganz kurz, wie seid ihr aufgestellt?
Ja, also meine Frau ist eigentlich gelernte Steuerfachwirtin und war immer im Steuerbüro, hat Firmen betreut, hat immer Firmenabschlüsse gemacht, Bilanzen und so weiter, Jahresabschlüsse gemacht und hatte immer für mich schon parallel oder ja für die Industrievertretung die Buchhaltung gemacht. Ja, war ich auch immer dankbar für, weil letztendlich waren immer die Bücher sauber. Ich hatte nie Probleme mit dem Finanzamt und so, weil es auch immer 100, sie ist eine ganz genau, alles absolut top gepflegt war. Und aber irgendwann hat sie immer mehr gestunken, sage ich jetzt einfach mal so, dass ihre Mandanten da die Sachen nicht geliefert haben rechtzeitig und sie hat dann Stress gekriegt. Also um es mal kurz zu machen, ihr hat der Job nachher nicht mehr so viel Spaß gemacht im Steuerbüro.
Ja.
Dann habe ich irgendwann gesagt, gut, komm doch einfach komplett zu mir. Ja. Und dann habe ich ja das Thema mit den Küchenlüftungen gerade. Das kriegen wir hin. Ja. Da kriegst du eine Intensivschulung, sage ich mal.
Ja, okay, klar.
Und dann fangen wir mal klein an mit Kitas, mit kleinen Küchen. Die kannst du dann planen. Und jetzt mittlerweile macht sie wirklich, sagen wir mal, den Bereich Küchenlüftung ist eine starke Unterstützung für mich und würde ich ohne sie gar nicht schaffen. Ja, und macht aber parallel natürlich noch den kompletten Teil der Buchhaltung, Jahresabschluss und so weiter. Also von daher voll ins Unternehmen integriert und alles top.
Okay, super. Ja, Augen auf bei der Partnerwahl. Das ist
gut. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob das gut ist, wenn man mit seiner Frau in einer Firma arbeitet, weil man sieht sich natürlich 24/7. Das ist schon, da muss man sich schon relativ gut verstehen, sag ich mal, dass man da nicht irgendwo dass man sich nicht die Köpfe einhaut.
Es gibt halt was ist so euer Erfolgsgeheimnis dabei? Weil die Konstellation gibt's ja durchaus öfter und jeder findet seinen eigenen Weg. Wie sieht euer Weg da so aus?
Eigentlich, ich denke mal, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, ja. Also ich lasse hier nicht irgendwie den Chef raushängen oder so, weil sie hat ihre Kompetenzen, ich habe meine Kompetenzen und wenn wir irgendwo zu Terminen sind, nehme ich sie auch immer mit, sofern es die Zeit zulässt, ja, dass er halt auch das mitkriegt, wie läuft was und mittlerweile ist in der Lage und kann selbst irgendwo rausfahren und Projekte besprechen, kleinere jetzt erstmal noch, aber ist gar kein Thema, ja. Und die größeren Sachen machen wir gemeinsam oder wenn wir Schulungen machen, wir machen sehr oft Inhouse-Schulungen bei Ingenieurbüros oder bei Firmen und dann machen wir das oft gemeinsam, dann übernimmt sie einen kleinen Part, ich einen Part und das ergänzt sich halt super, ne.
Okay, herrlich. Ja, ist ja die beste Konstellation. Ich glaube, es ist immer halt wichtig, dass die Rollen irgendwie klar verteilt sind und dass es, wie du sagst, auf Augenhöhe ist und nicht irgendwie top-down, weil du bist jetzt meine Mitarbeiterin. Ich glaube, das ist mit einer Ehepartnerin oder mit einem Partner relativ schwierig so zu veranlagen, aber freut mich, dass das so läuft. Und diese steuerliche Geschichte, weil ich höre halt in jedem dritten Podcast, sagt mir jeder Steuern ist immer so ein
Steuern
noch am Anfang immer so ein Thema.
Genau. Steuern zahle ich auch nicht gern, das gebe ich ehrlich zu.
Gut.
Gerade wenn es viele sind, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben wie gesagt noch nie Probleme gehabt, weil die Buchhaltung ist absolut sauber. Sie kommuniziert auch regelmäßig mit dem Finanzamt, wenn mal irgendwas so sein sollte. Also ich glaube, die wissen genau, wenn sie von uns was bekommen, das ist
das, alles top. Passt das schon, okay, cool. Dann hast du dazu gesprochen, so ihr macht Schulungen nicht nur Schulungen, Webinare. Ja. Ihr seid da sehr aktiv, gerade auch so mit Reven auch unterwegs, ja. Auch ja. Digital. Nimm uns da doch nochmal ein bisschen mit. Was ist so der Ansatz? Was verfolgt ihr damit auch vertrieblich?
Also für meine Küchenvertretung, für die Firma Reven, da ist der Geschäftsführer, das Sven Rentschler, der ist also absolut ein digitalen Nerd, sage ich immer, ein Technik-Nerd und der lebt das also noch viel mehr wie ich mit Haut und Haaren. Und der hat irgendwann gesagt, nachdem wir über Jahre auch wirklich erfolgreich Veranstaltungen gemacht haben, so in Seminarhotels und so weiter, haben Leute eingeladen, da hatten wir auch oft 200 Leute in ganz Deutschland, immer mal an verschiedenen Standorten. Haben dann da Schulungen gemacht und Vorträge gehalten. Das war bei mir ein Riesenaufwand und musstest halt die Location buchen und was weiß ich, am Tag vorher anreißen, alles herrichten und so. Also Wahnsinn. Klar. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie digitalisieren. Er hatte sowieso die Website und so weiter mega toll aufgebaut, hat einen Blog. Unser Blog ist toll, da muss man einfach mal reingucken, man kann sich auch über einen Newsletter anmelden, da kriegt man immer alles neu und und er so wirklich, er tut jedes Problem, was wir irgendwo haben, hilft auch mir unheimlich bei der uns bei der im Vertrieb, wenn wir ein Problem haben, reden wir drüber und wenn es irgendwie möglich ist, macht er einen Blogbeitrag draus oder wenn wir auf Baustellen waren und ich mache Fotos von Projekten, macht er wieder einen Beitrag und wir machen mittlerweile sehr viele Online-Seminare. Er hat auch ein Buch geschrieben, das Sven, bei dem ich auch mitgewirkt habe. Und machen wir so Webinare über die CCI-Zeitung, das ist so eine Branchenzeitung, CCI-Verlag, ja. Und da sind auch immer 200, 300, je nachdem, Leute, die sich anmelden. Und dann werden einzelne Kapitel aus dem Buch besprochen. Die Leute haben die Möglichkeit, können Fragen stellen und so weiter. Und kommt halt auch super an, ja. Und das ist echt eine tolle Sache.
Ja, ist wirklich, ich kenne ihn noch nicht persönlich. Ich betone nicht auf noch.
Ja, das solltest du unbedingt mal kennenlernen.
Es kann durchaus mal sein, dass der gute Herr hier mal auftaucht. Mal schauen. Vielleicht ist das so. Ich gebe jetzt mal die Hand schon mal da raus in die Richtung. Ja. Nein, aber irgendwie ein Tausendsasser. Und ich finde das digital sehr stark. Also eigener Blog, eigener Podcast, eigener YouTube-Kanal, den ihr so macht. Das ist also sehr verwoben irgendwie schon alles miteinander. Gute YouTube-Tutorials. Ich habe mir eben das Ganze noch angeguckt. Das beste Video über 550.000 Abrufe. Ja. Also das ist halt echt schon cool. Und sag mal, für dich aus vertrieblicher Sicht, weil das war ja nicht immer da, was hat das so für Effekte irgendwie gehabt, gehoben? Außer, dass jetzt natürlich weniger ist, so eine, in einem Tagungshotel ein Webinar oder was zu machen. Aber was sind so die Outcomes aus dieser ganzen Digitalisierungsschiene?
Ich sag mal, ich kenne ja wirklich noch die Vertriebsarbeit oder die Zeit als Projektleiter. Ne? Ja. War es vollkommen üblich, wo ich noch Projektleiter war, hatte keiner einen Bildschirm vor sich stehen. Gab's da noch gar nicht, Das denken die Leute wahrscheinlich, der ist ja schon uralt, aber war wirklich so. Also ich sag mal,
für die Jüngeren, die Zeit gab's mal,
Also so Mitte der 90er, da hatten so die in den Firmen, die Sekretärin, die hatten einen Bildschirm und vielleicht noch der Chef oder so, Aber die Projektleiter, also zumindest bei den Anlagenbauern, wo ich war, da gab's noch keine, da gab's keine Systeme. Da hat man alles noch per Fax gemacht und im Vertrieb am Anfang war es ja genauso. Wir haben unser Faxgerät, das war halt wirklich, das Fax ist permanent gelaufen. Du hast Anfragen bekommen, meistens solche Stapel mit Anfragen und so weiter. Und das war halt schon schwierig. Du bist rumgefahren mit Katalogen. Das haben ja andere Kollegen auch schon berichtet. 5 oder 10 Landkarten im Auto oder Stadtpläne, wenn du irgendwo
hingefahren bist. Die Falkpläne, die könnt ihr, dann könnt ihr richtig mit umgehen. Ne?
Ja. Da konnten wir echt mit umgehen. Teilweise hast du dann schon auswendig gekannt. Nein, aber das war wirklich eine schwierige Zeit. Und wenn man überlegt, was heute möglich ist, Ich sag mal, ich betreue ja zum Beispiel von Reven ein riesengroßes Gebiet. Ich sitze hier in Mittelhessen, Mein Gebiet geht runter bis Baden-Württemberg und Saarland, Rheinland-Pfalz. Und es geht hoch bis nach Schleswig-Holstein. Also bis an die
fast Grenze ganz Deutschland halt eben.
Also ganz Westdeutschland, sag ich mal. Ja. Nordwestdeutschland. Und das wäre ja unmöglich, auch nur annähernd zu betreuen, wenn man die digitalen Möglichkeiten nicht hätte. Ich mache fast ausschließlich Projektbesprechungen erstmal oder das mache ich alles per Teams oder eine andere Online-Plattform. Das ist ja das Schöne, dass man wirklich, als ob man fast alle beieinander setzen würde, kann man Sachen besprechen. Natürlich braucht man nach wie vor auch noch den persönlichen Kontakt und man muss sich mal in die Augen geguckt haben und mal die Hand gegeben haben, wenn man so ein großes Projekt miteinander machen will. Das gehört natürlich dazu. Aber ich sag mal so, für die ersten paar Steps, dass man mal so das Projekt ins Laufen kriegt, ist das natürlich mega toll. Und das, was gerade Sven macht mit seinen Geschichten, bringt uns natürlich eine unheimlich hohe Marktdurchdringung, weil es tut natürlich polarisieren. Weil Ich werde ständig irgendwie angesprochen oder angerufen, hier, wir haben da das oder das gesehen, was hat das für ein Rentschler? Er tut auch kritische Themen halt ansprechen, wo andere, deswegen gibt's ja auch dieses Buch, wo was ich nenne, Missverständnisse in der Klimatechnik, ja. Und das ist ein Thema, was uns natürlich die Vertriebsarbeit unheimlich erleichtert.
Das heißt, ihr kriegt mehr Anfragen, Tonalität ist halt eine andere, die Leute wissen schon irgendwie Bescheid, es ist irgendwie ein Vertrauensverhältnis, ist irgendwie da. Richtig. So stelle ich mir das vor, oder?
Ja, also wir werden vor allen Dingen als würde ich mal sagen, kompetenter Partner und auch als Innovationsführer am Markt wahrgenommen, weil wir wirklich die Produkte weiterentwickeln. Ja, also es ist nicht so, dass wir jetzt, sagen wir mal, die Küchentechnik oder die Küchenhauben verkaufen, die es schon vor 30 Jahren gab, sondern es wird immer weiterentwickelt. Es kommen ja ständig neue Dinge, jetzt zum Beispiel auch KI hält da Einzug oder was weiß ich, die Lichttechnik. Früher hat man ganz einfache Leuchtstoffröhren verbaut. Heute sind die Lichttechnik ist heute High-End. Wird in Bussysteme eingebaut, man kann alles damit machen und so weiter. Das ist schon eine tolle Sache.
Ja, super spannend. Und du hast ja gerade gesagt, auch das Buch, ich habe es rein zufällig, ich habe es gerade hier bei mir, ich habe da reingeschaut, das ist für mich persönlich sehr viel Nerd-Talk, um es mal so zu sagen, aber schon spannend irgendwie auch gemacht, auch als Marketingansatz ja natürlich. Und wir haben gesagt, du stellst uns mal ein paar Exemplare zur Verfügung, die werden wir mal verlosen über via LinkedIn, also wer da mal Interesse hat. Absolut. Selbst wenn der thematisch nicht so da drin ist und vielleicht in einem anderen Bereich, finde ich es aber rein aus einer Marketing-Sicht schon ganz cool, einfach zu sehen, wie man Kompetenz ballen kann, daraus so ein Content-Piece, einen Inhalt erstellt und den eben auch nutzen kann. Das ist ja nur ein Teil auch im Marketing-Mix, der da irgendwie drin ist. Und da die Kapitel da drin, nutzt ihr ja auch wieder dann für Blogbeiträge, für Videos. Also so hängt das Ganze ja wirklich Content-Marketing-seitig auch zusammen. Also wie gesagt, wir verlosen es im Nachgang via LinkedIn, Augen auf, sollte aber jeder mitkriegen. Ne? Total, total spannend. Finde ich klasse. Wie ist so ein normaler Tagesablauf für dich? Also klar, du fängst an mit Mountainbike fahren und dann gehst du frühstücken und dann ist der Tag wieder vorbei.
Ja, das ist also tatsächlich so im Sommer versuche ich wirklich früh aufzustehen, ähnlich wie du bist ja auch ein Frühaufsteher. Ja. Also ich mache das auch häufig, dass ich zwischen 5:30 aufstehe und mich aufs Mountainbike setze und erstmal 1,5 Stunden oder 1 Stunde, je nachdem, wie es die Termine zulassen, einfach durch den Wald fahre, dann kalt abduschen und dann sitzt man in der Regel um 7:30 oder manchmal auch noch früher, manchmal auch ein bisschen später am Schreibtisch und lässt den Tag auf sich zukommen. Es geht, dann geht einiges leichter von der Hand, sag ich mal. Ja. Aber ansonsten, ja, wie sieht der Tagesablauf aus? Relativ oft Online-Meetings, also Teams-Meetings meistens, irgendwelche Projektbesprechungen, wo man sich abstimmt, wo es wieder Änderungen gab oder wo es Sachverständigen, manchmal große Runde, kleine Runde, Auftragsverhandlungen häufig natürlich auch, ja, Vergabeverhandlungen, aber oftmals halt auch raus. Ich fahre schon auch viel raus. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich nur im Büro hocke. Ja. Aber manchmal lässt sich es einfach nicht umgehen. Ja, wenn jetzt oftmals ist es dann auch so, da sagen Kunden hier, auch schon bei Projekten, die man schon in der Abwicklung hat, hier stockt es jetzt oder so, komm mal bitte raus. Da muss jemand rauskommen. Da kannst du auch nicht sagen, hier, halt mal die Kamera hin. Das funktioniert nicht.
Ja. Nee, klar.
Okay, also da fahre ich dann schon auch raus. Also deswegen, das ist ja das Schöne an dem Job, die Abwechslung. Ja, also eine bunte Mischung aus Büro, aus Akquirieren, aus nach wie vor Projektabwicklung, das finde ich halt auch spannend, weil wir halt auch Aufträge selber komplett abwickeln, inklusive Montage. Das heißt, da ist auch nochmal so ein Stück weit der Projektleiter in mir.
Ja, okay, verstehe ich, ja. Ist nicht nur Sales.
Nein, das ist also nicht der klassische Handelsvertreter, der sonst vielleicht so, der rumfährt. Der Job ist ein bisschen anders, den ich mache oder den wir machen.
Was sagst du denn, abschließende Frage, so Superpower, die man als, weil der Begriff Handelsvertreter ist ja weiterhin, ist auch für dich gültig, weil du bist ein Vertriebsunternehmer in dem Fall. Ja. Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die dir geholfen haben, auch in den letzten Jahrzehnten erfolgreich zu sein und wo du auch sagst, vielleicht den ein oder anderen Rat an jüngeren Kollegen, der an einer ähnlichen Schwelle gerade ist, was sollte man mitbringen oder was sollte man vielleicht auch vermeiden?
Also ich sag mal so, mitbringen, wenn man sich selbstständig macht, sowieso, das haben ja schon viele vor mir auch gesagt, man muss natürlich unbedingt einen Willen haben, man muss sich darüber im Klaren sein, dass man halt jetzt nicht mit einer 35- oder 40-Stunden-Woche gerade am Anfang klarkommt. Man muss ein Stück weit risikofreudig sein, man muss auch mal ins Risiko gehen können, dass man auch vielleicht mal am Anfang Monate hat, wo die Einnahmen niedrig sind, wo vielleicht manchmal die Kosten bald höher sind wie die Einnahmen bei den heutigen Spritpreisen, die man so hat. Ja. Das habe ich auch alles durchgemacht. Das muss man mitmachen. Superpower, ja. Also ich finde, man muss halt offen sein, man muss kommunikativ sein, man muss, was auch viele vor mir schon gesagt haben, Menschen mögen. Man muss, das muss einem vor allen Dingen, man muss offen sein, man muss auf Leute auch mal zugehen können und ein Stück weit vielleicht auch so ein bisschen extrovertiert. Also wenn man ein ganz introvertierter Typ ist, der wirklich Probleme hat, wenn er irgendwo mal hinkommt und ein paar Leute da stehen und dann nicht reden kann, also dann könnte es schwieriger werden, sag ich mal. Okay. Kommt vielleicht auch wieder auf die Branche an. In unserer Branche ist es schwierig, weil wenn du irgendwo hinkommst in eine Baubesprechung oder auf eine Baustelle, wo dann ein paar Leute stehen und du traust dich nicht, was zu sagen, dann wirst du auf Dauer keinen Erfolg haben.
Das ist die fragen dich wahrscheinlich dann nicht so proaktiv. Ja, ne? Okay, das verstehe ich. Sehr schön, sehr schön. Wie geht die Reise noch weiter? 40 Jahre jetzt dabei? Nochmal 40 Jahre wahrscheinlich?
Nee, ganz sicher nicht. Also ich sag mal so, ich bin jetzt 57, ja, eigentlich hatte ich mir immer so als Ziel gesetzt, mit Mitte 50 vielleicht schon mal deutlich langsamer zu machen. Sicher könnte ich es auch in irgendeiner Form, aber mir macht es echt so einen Spaß nach wie vor. Und ich habe mich, wir haben uns so ein Stück weit als Grenze vielleicht so noch 10 Jahre okay. gesetzt. Ja, wobei man muss immer gucken, ja, wie macht man das gesundheitlich noch mit? Wie verkraftet man den Stress noch? Was kommt noch für Sachen auf einen zu, wo man sagt, jetzt macht es mir irgendwann keinen Spaß mehr? Ja, wenn einfach die Parameter sich ändern, dass man sagt, irgendwie macht es mir jetzt keinen Spaß mehr. Und ich sage immer, solange irgendwie die Expertise noch gefragt ist von einem und die Leute noch sich bei einem melden und anrufen und sagen, hier, ich habe hier ein Problem,
ja, kannst du mir mal helfen.
Solange das noch gegeben ist, muss ich sagen, habe ich gar keinen Gedanke dran aufzuhören.
Sehr schön, das freut mich zu hören. Sieh zu, dass ihr den Elb Tower hier fertig bekommt.
Ja, genau.
hier in Hamburg. Schaffen. Und zur Begehung komme ich dann gerne mal mit, dass wir uns das mal exklusiv aber angucken. Aber das nur wir beiden, nicht mit so vielen Leuten und so.
Das machen wir.
Versprochen. Sehr schön, lieber Holger, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wie immer super viel gelernt, wie man eigentlich in großen Projekten denkt, die vertrieblich eben an Land zieht. Fand ich super interessant. Von daher vielen Dank und bis bald.
Gerne. Mach's gut, André. Ciao, ciao.
Ciao.